Das Fermi-Paradoxon, politisch gesehen. Das Fermi-Paradoxon ist nach dem Atomphysiker Enrico Fermi benannt worden. Ich muss leider um ein wenig Geduld bitten und etwas ausholen, um die politische Relevanz des Fermi-Paradoxons darlegen zu können. Enrico Fermi diskutierte 1950 auf dem Weg zum Mittagessen in Los Alamos National Laboratory mit Edward Teller, Emil Konopinski und Herbert York angebliche UFO-Sichtungen und einen Cartoon aus der Zeitschrift The New Yorker über Außerirdische und fragte schließlich: Where is everybody? Warum seien weder Raumschiffe, andere Weltraumbewohner noch andere Spuren extraterrestrischer Technik zu beobachten? Wenn es andere Intelligenzen im Universum gibt, so Fermi, wieso empfangen wir keine Nachrichten von ihnen? Wieso gibt es keine Himmelswunder? Also Dinge, die den bekannten Gesetzen der Physik widersprechen und die folglich von technischen Zivilisationen induziert wurden. Fermis Antwort: Entweder es gibt keine anderen intelligenten Spezies außer uns, oder sie sterben kurz nach der industriellen Revolution an der eigenen Kurzsichtigkeit, oder sie schweigen wohlweislich, um nicht irgendwelche halbschlauen, geldgierigen Raubtiere aus dem All, wie uns etwa, anzulocken. Mir scheint plausibel und oder wahrscheinlich, dass eine dieser drei Erklärungen, keine Ahnung welche, stimmen muss. Nach knapp 14 Milliarden Jahren müssten wir sonst geradezu in Alien-Spams ersticken, was ja nicht der Fall ist. Aufgrund des Alters des Universums und seiner hohen Anzahl an Sternen sollte Leben auch außerhalb der Erde verbreitet sein, vorausgesetzt, die Entstehung von Leben auf der Erde wäre kein ungewöhnlicher Vorgang, die sogenannte Rare-Earth-Hypothese. Ausgehend von der Annahme, dass die Erde keine absolute Ausnahme unter den Planeten und unser Sonnensystem nicht einzigartig ist, in dem Sinne, dass es intelligente Lebewesen enthält, steht die bisher nicht bezifferbare Möglichkeit im Raum, dass weitere technische Zivilisationen in unserer Galaxie existieren. Die Galaxis ist ungefähr 100.000 Lichtjahre breit. Ein Unterlichtantrieb wie der des Projekts Icarus mit einer Geschwindigkeit Faktor 0,01 bis 0,1 der Lichtgeschwindigkeit würde geradeaus und ohne Zwischenstopps etwa 1 bis 10 Millionen Jahre für diese Strecke benötigen. Die Galaxis ist etwa 10 Milliarden Jahre alt. Eine Durchquerung wäre in der Dauer ihrer Existenz tausendfach möglich gewesen. Wenn in der Milchstraße auch nur eine einzige Zivilisation existiert, die zu interstellarer Kolonisation fähig ist, dann könnte die gesamte Galaxis innerhalb weniger Millionen Jahre vollständig kolonisiert sein. Die Milchstraße ist nun weitaus älter als die notwendigen 20 bis 40 Millionen Jahre. Folglich sollten außerirdische Zivilisationen überall in unserer galaktischen Nachbarschaft existieren. Bisher konnte jedoch kein Hinweis auf extraterrestrische Zivilisationen gefunden werden. Das Paradoxon kann folgendermaßen zusammengefasst werden. Der weit verbreitete Glaube, es gebe in unserem Universum viele technisch fortschrittliche Zivilisationen, in Kombination mit unseren Beobachtungen, die das Gegenteil nahelegen, ist paradox und deutet darauf hin, dass entweder unser Verständnis oder unsere Beobachtungen fehlerhaft oder unvollständig sind. Kurz gefasst: Wenn es sie gibt, warum sind sie nicht hier? Mit dem Fermi-Paradoxon eng verbunden ist die Drake-Gleichung, mit deren Hilfe die Wahrscheinlichkeit für die gleichzeitige Existenz anderer Zivilisationen in der Milchstraße abgeschätzt werden soll. Da bisher jedoch die meisten Parameter der Drake-Gleichung unbekannt sind, kann diese derzeit kaum etwas zur Lösung des Paradoxons beitragen. Gleichwohl sollten wir uns die kurz zu Gemüte führen. Wie viele hochentwickelte Zivilisationen könnte es wohl in unserer Galaxie der Milchstraße geben? Frank Drake, ein Astrophysiker aus den USA, versuchte, dies zu berechnen. Er überlegte, wie viele Sterne es in der Milchstraße gibt, wie viele davon Planeten haben könnten, wie diese Planeten beschaffen sein müssen und so weiter. Er dachte auch darüber nach, dass auf einem grundsätzlich bewohnten Planeten erst nach einer längeren Entwicklungszeit intelligentes Leben entstehen würde und berücksichtigte viele andere Faktoren, auf die wir hier und heute leider nicht en Detail eingehen können. Am Ende kommt Drake zu dem Ergebnis, dass es bei optimistischer Schätzung rund 4 Millionen bewohnte Welten, bei niedriger Schätzung nur eine pro Galaxie geben könnte. Von den verschiedenen Faktoren, die die Drake-Gleichung berücksichtigt, will ich mich jetzt auf einen einzigen konzentrieren: die mögliche Lebensdauer einer technischen Zivilisation. Als technische Zivilisation bezeichnet man eine Zivilisation, die in der Lage ist, ein Radiosignal aus dem Weltraum zu empfangen und ein solches Signal in den Weltraum zu senden. Leben auf Planeten ist durch externe und interne Faktoren bedroht. Eine komplette Zerstörung kann durch Ereignisse ausgelöst werden, die in der Erdgeschichte schon mehrmals zu Massenaussterben geführt haben. Dazu zählen drastische Klimaveränderungen, zum Beispiel durch massive Vulkanausbrüche, und Einschläge von Kometen oder Kleinplaneten. Wie wir selber sehr gut wissen, steht eine solche Zivilisation mitunter auf sehr schwankendem Boden. Während des Kalten Kriegs war ein Atomkrieg im globalen Maßstab mehrfach zum Greifen nah und war auch zwischenzeitlich immer als Restrisiko möglich, falls jemand unbedacht auf den falschen Knopf gedrückt hätte. Das hätte zwar die menschliche Spezies nicht komplett ausgelöscht, wahrscheinlich nicht wenigstens, aber die wenigen Überlebenden wären für immer in die Steinzeit zurückgeschleudert worden. Warum für immer? Weil pro Planet nur einmal eine technische Zivilisation entstehen kann. Als man mit der technischen Entwicklung etwa in der Bronzezeit begann, waren die notwendigen Rohstoffe leicht zu akquirieren. Der Bergbau war meist ein Schürfen mit bloßen Händen oder mit einfachen Werkzeugen in 1 bis 2 Meter Tiefe. Als die wirkliche Technikexplosion mit der industriellen Revolution, und zwar mit dem internen Verbrennungsmotor, begann, war Erdöl ein Ärgernis. Es sprudelte vielerorts einfach so aus der Erde, sehr zum Verdruss der Bauern, die dort Weizen anbauen oder Rinder weiden wollten. Will man heute Erdöl fördern, muss man kilometertief bohren, tonnenweise Sandstein mit Chemikalien behandeln, mit Fracking die Erdoberfläche aufknacken oder Bohrtürme im Ozean aufbauen. Weil es ja kein Oberflächenöl mehr gibt, ist ja alles weg. Aber die heute benutzten Fördertechniken existierten gar nicht in der Steinzeit und auch nicht in der Bronzezeit. Es war auch nicht nur ein Wissensproblem. Die Techniken kann man erst mit Hilfe von anderen Techniken bauen, die letztlich auf fossile Brennstoffe zurückkehren, die dann nicht mehr mit bloßen Händen abgreifbar sein werden. Tja, dumm gelaufen, wird man sagen müssen, wenn's passiert. Was gut möglich wäre, falls man nicht rechtzeitig von fossiler auf nachhaltige Energie umsteigt. Aber selbst wenn man den Energiewandel schafft, steht die technische Zivilisation ständig auf der Kippe. Einmal ausgerutscht, das war's dann. Ich habe vorhin die ausbleibenden Alien-Spams erwähnt. Vielleicht bleiben sie aus, weil es irgendwo draußen ästhetisch anspruchsvolle Spezies gibt, die intervenieren, wenn sie Fernsehbilder im Stil vom Dschungelcamp oder Deutschland sucht das nächste Supermodel oder wie diese ganzen hirnbrütigen Sendungen im Fernsehen alle heißen. Denn sie verlassen, den Gesetzen der Physik folgend, zumindest teilweise die Erdatmosphäre und wabern dann durchs All. Was würde passieren, wenn eine wahrhaft intelligente Spezies diese Signale empfängt? Meine persönliche Vermutung? Wie würde sie auf eine solche Zumutung reagieren? Nun, wenn ich es wäre, würde ich den Telefonhörer in die Hand nehmen und die interstellaren Kammerjäger anrufen.